Flugtraining am Sorpesee. An einem bruchgefährdeten Baum an der Schiffanlegestelle Sorpedam war vermutlich vor längerer Zeit ein Gleitschirmflieger gelandet. Es leuchteten noch ein mandarinfarbenes Fitzelchen des Schirms und eine zerrupfte Fangleine. Normalerweise starteten die Sportler im windigeren Ammeke oder am Möhnesee. Er war wohl vom Kurs abgekommen. Ein Witzbold hatte eine leere Kondompackung an den Nylonfetzen geheftet und frech dazu gekritzelt: "Flieg doch erstmal so, du Tiefflieger." Das mochten Jugendliche aus der Jugendherberge Sorpesee gewesen sein, die ihre Lässigkeit mit der leichten Thermik einsogen, am Ufer saßen und mit rudernden Hip-Hop-Bewegungen eine Ente zum Fliegen bringen wollten. Sie legten ihr Gewicht beim Start aber mehr auf den hinteren Teil des Körpers. Erst nach einer längeren Anlaufphase, die sie unbeirrt und mit fast eleganter Ignoranz vor dem zwitschernden Gekicher der Mädchen fortsetzte, trug sie sich hauchdünn übers Wasser. Fluganregend war sicher auch der Lärm der Ducatis und Hondas gewesen, die sonntagnachmittags unentwegt an diesem Seeabschnitt ausprobiert wurden. Das Tuten der MS Sorpesee und die Tretboote irritierten sie womöglich obendrein. Aber sie ließ sich nicht davon abbringen, das reizvolle Ostufer zu verlassen und in die überschaubare Freiheit zu schweben. Ich kenne den Sorpesee seit der Kindheit. Meine Eltern führten unterhalb von Langscheid eine kleine Imbissstube, die den Abschluss der sitzbankgesäumten Ostuferpromenade bildete. An Wochenenden belegte ich Brötchen mit Salami und Gürkchen, hauchzart geschnitten wie heute Lachs-Carpaccio. Es gab nur Veltinspilz und als warme Gerichte Hotdogs und Pommes frites. Unsere Eistiege, eigentlich eine Gefriertasche, war bescheiden mit Capri und Cornetto bestückt. Nach der Schule kamen meine besten Freunde vorbei, Stott und Django. Wir waren Western-Fans. Als Mädchen war ich zwar nur geduldet, hatte mir aber durch engelsgleiche Güte die Sympathie der beiden Helden erarbeitet, indem ich ihnen heimlich gekühlte Colaflaschen, Flips und Hanuta durch die Hintertür reichte. Ich hätte sie übrigens auch verehrt, wenn ihre Namen weniger kühn gewesen wären. Stott war der Gewissenhafte. Er konnte mir ohne je zu ermüden Vektorenrechnung und den Aufbau eines Radios erklären. Django war ein Rebell und Draufgänger, einer, der es mit dem Lernen wesentlich weniger ernst nahm als Dot, sich aber auch keines seiner sachsigen Beine ausreißen musste, da sich bereits in der Grundschule über genug Verehrerinnen um ihn scharten, um seine Hausaufgaben zu enträtseln. Django war auch nicht für die Schule gemacht. Immer wollte er Schauspieler werden. Ehrgeizig war er nur, wenn es um die Rollen beim Schultheater ging. Der eingeschüchterten Deutschlehrerin war recht bald klar, dass nur er Romeo, Simbad Seefahrer, Schneewittchens Prinz oder Hamlet spielen konnte. Seine dürre Gestalt mit den hohen Wangenknochen vermittelte eine Kälte und Brutalität, die wahrscheinlich in allen Rollen beeindruckend war, egal ob als Django oder als Delonscher eiskalter Engel. Doch dahinter versteckten sich Unsicherheit und Hilflosigkeit, genau wie bei seiner Westernfigur. An einem heißen Ferientag schritt er durchs flirrende Sonnenlicht auf seinen Storchenbeinen zu unserer Imbissbude. Wie das Original trug er einen langen schwarzen Fliegermantel der russischen Armee, 16 Loch-Dogmatenstiefel, Armyhose, Handschuhe und ein enges, doppelreihig geknüpftes schwarzes Hemd, und es umwehte ihn trotz 35 Grad im Schatten ein schwarzer Schal, der sich zu beiden Seiten wie Schwenkflügel verlängerte. Er meinte in näselnden Singsang, er sei jetzt nicht mehr Django, sondern Chang. Das sei viel mysteriöser und enigmatischer. Und außerdem stehe er nur noch auf Joy Division, The Fall und einen gewissen Robert Smith, der eine Vogelnestfrisur habe. Da passe so ein verniedlichendes O nicht. Das störe die Grammatik seines Styles. Für Stott und mich blieb er trotzdem Chang mit O. Wahrscheinlich war er etwas neidisch darauf, dass Stott seinen Namen von Anfang an verkürzt hatte. Chang ohne O erzählte einem stundenlang, männliche Vornamen, die auf Vokal endeten, seien entmaskulinisiert und könnten auf der Erfolgsleiter allenfalls eine wackelige Hühnerschar, sicher aber kennen die Männer der Avantgarde tragen. Ein Marco, Mario, Timo oder der aus Lübeck verewigte Tonio hätten es ungleich schwerer als Männer mit knappen, peitschenknallenden Vornamen. Das Chang hörte sich an wie Peng. Wir teilten uns eine Zigarette und hatten das Gefühl, uns an dieser Köstlichkeit in einer chinesischen Opiumhöhle und nicht in der sauerländischen Wasserkammer zwischen Rhein und Weser zu berauschen. Meist konnten wir Changs Träumen und Fantasien folgen, die wirklich unterhaltsam, wohl auch erfindungsreich waren. Plötzlich aber sah er uns entsetzt an und rief, »Ihr fliegt ja gar nicht mit. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr ewig in diesem Mittelgebirge bleiben. Ihr seid ja wie Zeisig und Schwäbchen.« Stott sah bei jedem Verlassen des Bodens schon den Absturz voraus. Und in seinem Seelenfleisch war die Vorsicht so eingelassen wie im Flugzeug der Schleudersitz. Chang hielt davon nicht so viel. Er wollte sich lieber aus einem Segelflugzeug in einen britischen Bomber oder in die Boeing 727 oder sogar in die Concorde verwandeln. Statt nur in Gedanken zu stochern, wollte er lieber abdüsen. Von Raumfahren heißt es, sobald sie weiter als 10.000 Meilen von der Erde entfernt seien, befalle sie eine Krankheit der Wahrnehmung wie eine Epidemie. Dann stehe nicht mehr fest, was Wirklichkeit sei, und es gäbe nur noch verschiedene Versionen davon. Chang wäre die Realität wohl als Strafversetzung erschienen, darum flog er ja fast mit anarchistischer Gier durch unsere schematisierte Existenz, was uns wohltat und uns seltsam logisch erschien. Stott besaß gelassene Durchsetzungskraft, seine Stärke ließ sich an den Augenlidern ablesen, die es etwa einmal im Jahr durchzuckte, wenn es zwischen den Dorfjugendlichen eine Schlägerei gab und er klug beschwichtigend dazwischen ging. Eigentlich hielt jeder ihn für den geborenen Juristen, aber Stott hatte immer schon für Stoffe geschwärmt, wollte bloß Schneider werden und ignorierte alle wohlwollenden Einflüsterungen, er könne doch Modedesign studieren. Als sich Chang ohne O an jenem Sommertag durch Sommerlich kämpfte, sich über die Monstrosität, das Chaos, den Tod und die Hässlichkeit in einem Monolog erging, der angeblich von Sapfo stammte und sich zu uns setzte, begann Stott sofort seinen Mantel genauer zu untersuchen. »Toll! Pattentaschen, Ärmelschlitz mit Zierstöppung, versteckte Knopfleiste, bezogene Köpfe und eine Rückenkellerfalte.« Ehrfürchtig untersuchte er den Stoff, als hätte uns der kreisende rote Milan das wertvolle Bräugelgemälde mit Daedalus und Ikarus vor die Füße gelegt. Dabei schloss er die Augen und ich wünschte mir, ihn vielleicht einmal gleichermaßen in Verzückung zu setzen. Für Stott waren alle Stoffe eine Haut, die man sehnsüchtig berührt. Er wurde seinem Vorbild Stoddart immer ähnlicher, der als ausgebildeter Jurist zunächst in einem Saloon als Küchengehilfe gearbeitet hatte. Stott machte seine Schneiderausbildung und wenn neue Seiden oder außergewöhnliche Baumwollstoffe ankommen, arbeitete er manchmal an seinen eigenen Entwürfen. Wenn er den Stoff befühlte, stellte er sich die Frau vor, um deren schmale Fesseln das ausgestellte Hosenbein wehen sollte. Er musste nur noch diverse Stoffproben vor sich liegen haben, um sofort sagen zu können, ob in der Viskose ein zu großer Rest Natron lauge oder ob die Seide zusätzlich gestärkt worden war, ob es sich um mercerisierte oder um gewachste Baumwolle handelte, um irischen oder schottischen Tweed und vor allem, ob die Farben zum Schnitt passten. Nach und nach fertigte er Einzelstücke, die nie zum Verkauf gedacht waren. Jede Frau sollte aussehen wie die Kaiserin von China, aber nur in dem Kostüm, das er genau ihr auf den Leib schneiderte. Einmal nähte er einen flaschengrünen Hosenanzug, der nur für Björk gedacht war. Ein Anzug wie aus einem anderen Universum, der das Elfenhafte ihrer Persönlichkeit noch betonte. Der Anzug drückte alles aus, was der Gesang der Isländerin vermittelt. Die Gefahr des Absturzes in den Wahnsinn, mit dem nicht nur kokettiert wird, das Betreten neuer Welten, das kreischende Abkippen ins Wüste und Kaputte, der elegante Kragen und die fast monströsen Puffärmel dagegen standen für die Hingabe an die Sterne. Stott sah sich als ein Übersetzer, der den Körper der Frau mit seinen Unikatsruben verständlich für den Sehnsüchtigen, aber noch unerreichbarer macht. Es hatte wohl jemand die Kleider in Stotts Fenster gesehen und beschlossen, ihm monatlich einen Wechsel zukommen zu lassen, damit er einzig an seinen Kreationen arbeiten konnte. Eines Tages war das flaschengrüne Kleid weg, und ein paar Wochen später sah man Björk mit ihrem Mann einen Kunstpreis in diesem Kleid entgegennehmen. Noch immer strahlte sie eine verlorene Einheit aus, diesmal jedoch gehüllt in einen wunderbaren Schutzanzug. Chang nannte sich jetzt nun wieder anders. Er meinte, ein klassischer Name könnte seiner Karriere endlich einen Schub geben. Gleich nach seiner Komparsenrolle beim Tatort hatte er eine Schauspielausbildung begonnen, sich als unauffälliger Nebendarsteller an vielen Theatern herumgetrieben und sich durch falsche Rollenauswahl und ein Leben auf großem Fuß verschuldet. Er war bei Björks Preisverleihung unter denen, die im Vorprogramm ein Potpourri aus alten Filmhits tanzten und sangen. Die Sängerin wird wohl nie erfahren, wer ihr diesen Anzug auf den sensiblen Leib geschneidert hat. Chang musste es wohl geahnt haben, denn tags darauf rief er bei mir an und bat um ein spontanes Treffen. Die MS Sorpesi tuckerte übers glatte Wasser. Die blondierte Düsseldorfer S-Klasse parkte am Hotel Seegarten ein. Die BMW RX-Fahrer machten ihre Beine in der Ledermontur lang und tranken alkoholfreies Bier. Und aus dem Radio kam: Fly, Robin, fly. Warum hängst du immer noch hier rum, Stott? Du könntest ein richtiger Überflieger werden, begann Chang forsch. Stott überlegte bedächtig und sagte: Ich kann nur die Zeitungsnachrichten überfliegen. Das Vermischte. So fliegt sich's doch nicht. Chang zog einen Joint aus einem blauen Glasröhrchen, nickte und nahm einen langen Zug, bei dem er den Kopf etwas drehte, als schnüffelte er Parfum oder einem Hüftschwung nach. Kurze Zeit für unsere Ewigkeit zu konservieren, hatte er schon immer gekonnt. Keinem war das ungehetzte Träumen so sinnlich anzusehen wie ihm. Einige Jungen aus der Jugendherberge versuchten, die Mädchen in den See zu werfen. Sie quietschten, schüttelten die Verfolger ab und breiteten die Arme wie Flügel aus. Chang, der auch im Reinvoll noch verbogen gut aussah, meinte: »Wir wollen doch nicht nur fliegen. Frei sein wollen wir.«